herzlich willkommen zu den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Ihr hört schon daran, dass ich diesen Spruch aufsage, dass ich mal wieder alleine bin, dass ich mal wieder solo unterwegs bin. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Frau Eichler unpässlich ist, sozusagen, dass es ihr gesundheitlich nicht so gut ging und deswegen müsst ihr heute einmalig wieder mit mir Vorlieb nehmen. Und wir haben es ja schon in der letzten Sendung angedeutet, wir wollen uns heute ein weiteres Mal mit drei Klassikern beschäftigen, also mit drei Alben, die so ja zu Klassikern geworden sind, mit drei Alben, die Meilensteine der populären Musik sind und im Laufe der Zeit auch geworden sind. Und da geht es zum einen um What's Going On von Marvin Gaye. Dann soll es gehen um Blue von Joni Mitchell. Und als drittes Album möchte ich gerne vorstellen Songs in the Key of Life von Stevie Wonder. Und natürlich haben wir auch wieder einen Wein, beziehungsweise ich habe in diesem Fall einen Wein, und zwar von Vinos Valtuye. Wenn man das so ausspricht, das ist ein spanischer Wein. Und zwar ein Pago de Valdoneje Mencia. Ob man das so ausspricht, weiß ich nicht. Ich hatte leider nie Spanisch, weder als Kurs noch in der Schule. Und deswegen mag das alles falsch ausgesprochen sein. Da fehlt dann wieder Frau Eichler, so ist das manchmal. Das soll also in dieser Sendung passieren. Und ich gehe auch direkt in medias res. Ich möchte euch als erstes Album vorstellen, What's Going On von Marvin Gaye. Wer war nun dieser Marvin Gaye? Das war natürlich erstmal ein US-amerikanischer Sänger und Songwriter, der 1939 in Washington D.C. geboren wurde. Er prägte in den 60er Jahren den Sound von Motown und wahrscheinlich nicht nur in den 60er Jahren. Viele von euch kennen den aus etlichen Serien, hundertprozentig. Zunächst aber erstmal als hauseigener Session-Musiker und später dann eben auch als Solokünstler mit einer Reihe von Hits, was ihm die Spitznamen Prince of Motown und Prince of Soul einbrachte. In den 70er Jahren nahm Gaye die Alben What's Going On, um das es in dieser Sendung gehen soll, und Let's Get It On auf und wurde einer der ersten Künstler in Motown, der sich von den Zügeln der Produktionsfirma löste und zum Beispiel selber produzierte, wie zum Beispiel dieses Album, was ich euch gleich vorstellen möchte. Seine späteren Aufnahmen beeinflussten mehrere zeitgenössische R&B-Subgenres, wie zum Beispiel Quiet Storm oder Neo Soul. Am 1. April 1984, dem Vorabend seines 45. Geburtstages, wurde Gaye nach einem Streit mit seinem Vater in seinem Haus in Los Angeles von eben jenem erschossen. Der Vater erhielt dafür eine Bewährungsstrafe, was ich sehr bemerkenswert finde. Gaye hat viele Auszeichnungen und Ehrungen im Laufe der Zeit erhalten, vor allem auch posthum, darunter unter anderem den Grammy Lifetime Achievement Award und die Aufnahme in die Rhythm and Blues Hall of Fame, in die Songwriters Hall of Fame und natürlich am Ende auch in die Rock and Roll Hall of Fame. Ja, dieses Album, dieses What's Going On, ist das 11. Studioalbum von Marvin Gaye. Es wurde 1971 von Motown Records veröffentlicht. Aufgenommen wurde das Album zwischen 1970 und 71. Es war das erste Album, das ihn als Produzent nennt. Und darüber wird noch zu sprechen sein. Es ist ein Konzeptalbum, bei dem die meisten Songs in die nächsten übergehen und das Ganze als Liederzyklus kategorisiert wurde. Auch darüber wird noch zu sprechen sein. Die Erzählung des Albums wird aus der Sicht eines Vietnam-Veteranen erzählt, der in sein Heimatland zurückkehrt und jetzt eben Hass, Leid und Ungerechtigkeit mitzuerleben und vorzufinden. Gays introspektive Texte handeln von Drogenmissbrauch, Achtung, Umweltschutz, für damals ganz neu, Armut und natürlich auch den Vietnamkrieg. Das Album war ein sofortiger kommerzieller Erfolg und wurde von MusikhistorikerInnen als Klassiker des Soul der 70er Jahre angesehen. Später wurde What's Going On als eines der großartigsten Alben aller Zeiten und als wegweisend in der populären Musik bezeichnet. Im Jahr 2020 wurde Scar auf Platz 1 der Rolling Stone Liste der 500 größten Alben aller Zeiten gelistet. Ich muss gestehen, ich kannte dieses Album bis vor kurzem nicht. Überhaupt muss ich sagen, ich kannte Marvin Gaye eigentlich nur von Ally McBeal. Und von irgendwelchen anderen Serien vielleicht. Oder vielleicht von irgendwelchen Compilations. Irgendwann sprach dann aber irgendwer mal wieder im Radio davon, wie wichtig doch dieses Album sei. Und das kann man wohl mit Fug und Recht so sagen, denn hier werden nicht nur wichtige Themen verhandelt, allein die Produktion ist unwahrscheinlich gut. Das ist der Hammer, was hier produziert wurde für das Jahr 1971. Und der Produzent ist im Übrigen ein gewisser Marvin Gaye, ich habe es ja schon erwähnt, der also nicht nur die Songs geschrieben hat, sondern der alles auch noch selbst produziert hat. Und wie? Das ist für 1971 der helle Wahnsinn. Außerdem kann man natürlich auf diesem Album James Jamerson und Bob Babbitt hören. BassistInnen wissen, wovon ich rede. Und wenn man James Jamerson sagt, dann fällt einem natürlich sofort diese Geschichte ein, die um seinen Bass rankt. Also die Legende will es, dass dieser Bass, den er damals gespielt hat, der im Übrigen nicht auffindbar ist, also dieser Bass ist weg. Wer auch immer diesen Bass hat, niemand weiß, wer es ist und wo dieser Bass abgeblieben ist. Und James Jamerson ist halt eine absolute Legende und der soll diesen Bass, den er über Jahrzehnte gespielt hat bei Motown, nicht nur auf diesem Album, sondern auf ganz vielen Alben, nicht einmal die Saiten gewechselt haben. Das heißt, diese Saiten waren von Anfang bis Ende auf diesem Bass drauf, solange er ihn gespielt hat und das war halt immer. Ja, und dieser typische Sound von James Jamerson ist sicherlich unter anderem dieser Tatsache geschuldet. Interessanterweise hat er übrigens nur mit dem Zeigefinger gespielt und nicht wie heute viele BassistInnen mit Zeigefinger und Mittelfinger. Auch das war so eine Besonderheit von ihm. Und dadurch kam dann halt dieser sehr, sehr kurze, dumpfe Ton zustande, dem heute noch sehr viele BassistInnen nacheifern. So, des Weiteren kann man auf diesem Album sogar ein Symphonieorchester hören, nämlich das aus Detroit, also das Detroit Symphonic Orchestra. Und das alles, die Produktion, diese Stimme, diese Texte, die GastmusikerInnen ergeben dann ein Album, was auf unfassbar großartigste Art arrangiert und komponiert wurde. Dass das eines der wichtigsten Alben ever ist, glaube ich sofort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, diese Bildungslücke geschlossen zu haben. Es wird nicht die letzte in dieser Sendung sein, muss ich zu meiner Schande gestehen. Es handelt sich am Ende des Tages, ich habe es ja schon gesagt in der Einführung, um einen Liederzyklus. Also wie zum Beispiel die Winterreise von Schubert. Nur hier wurden die Texte eben vom Künstler selber geschrieben und nicht Gedichte vertont von anderen. Sondern hier ist wirklich alles aus einer Hand. Naja, und ein Hit hat dieses Album auch, nämlich Mercy, Mercy Me. Das kennt nun wirklich jeder und jede. Spätestens seit Robert Palmer, möchte ich mal sagen, wobei mir diese Version hier wesentlich besser gefällt. Und so hangelt sich dieses Album von einem wichtigen Thema zum nächsten und das nicht nur lyrisch, sondern eben auch musikalisch. Und bei all diesen wichtigen Themen und bei all diesen ganzen Dingen ist das Album unfassbar zugänglich und hörbar. Es lädt uns geradezu ein, es zu hören. Und wenn man es dann hört und wenn man zuhört, dann lernt man sogar noch was. Nämlich wie unfassbar großartig man wichtige Themen verhandelt und diese musikalisch dann auch noch Weltklasse untermalt. Und dann auch noch Weltklasse produziert. Und das könnte am Ende auch ein Album sein, was aus dem Jahr 2022 stammt. Würde von der Produktion und vom Songwriting überhaupt nicht auffallen. Ach ja, noch was. Es fehlt ein Stichwort, das muss genannt werden. Nämlich Hip-Hop. Und zwar auch in diesem Fall ganz speziell deutscher Hip-Hop. Ich sage nur RHP. Ich sage nur höher, schneller und weiter. Nicht? Dieses Album hat nämlich auch noch ein Leitmotiv. Das darf man nicht vergessen. Und dieses Leitmotiv, was im Übrigen keine Erfindung von Richard Wagner ist, sondern von Karl Maria von Weber und danach von Hector Berlioz, aber das nur so am Rande, das hören wir dann in einem sehr viel späteren Song bei RHP wieder. Unter anderem und natürlich auch bei ganz vielen anderen Hip-Hop-Songs und wahrscheinlich wird es auch in allen möglichen anderen Songs zitiert. Wie auch immer, allein die Idee, ein Leitmotiv durchgehend durch dieses Album fließen zu lassen, finde ich schon unfassbar toll. Alleine das ist schon eine grandiose Idee und ist auch ein schönes Leitmotiv, davon mal ganz abgesehen. Und die Songs gehen ja dann auch ineinander über. Es ist eben ein Konzeptalbum am Ende des Tages. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Album kommt in die Vinylsammlung, aber sowas von. Dieses Album habe ich tatsächlich nicht auf dem Radar gehabt und ich schäme mich ein bisschen dafür. Nee, ich schäme mich sehr dafür, muss ich schon ehrlich sagen. Und es ist gut, dass wir dieses Album auf die Liste der zu hörenden Alben gesetzt haben. Und es ist gut, dass es diese Sendung gibt, denn ich lerne durch diese Sendung so unfassbar viel. Auch durch die HörerInnen übrigens, die immer mal wieder uns Alben empfehlen, die uns auch immer wieder auf Dinge aufmerksam machen. Insofern ist das Lernen voneinander natürlich eine ganz großartige Sache. Und in diesem Fall habe ich tatsächlich gelernt, was ich doch für eine Bildungslücke hatte, nämlich in diesem Fall das Album What's Going On von Marvin Gaye. Und nun mal wieder zu etwas ganz anderem. Denn wir wenden uns jetzt dem Folk zu. Wir wenden uns Roberta Joan Johnny Mitchell zu. Und das ist zunächst einmal eine kanadische Sängerin, Singer-Songwriterin sagt man ja, und Malerin, die 1943 geboren wurde und die auch noch lebt. Ihre Musik besteht aus Folk, Pop, Rock, Klassik und Jazz und greift oft auf soziale und philosophische Themen sowie Emotionen, Romantik, Weiblichkeit, Desillusionierung und Freude zurück. Sie hat viele Auszeichnungen erhalten, darunter 9 Grammy Awards. Im Jahr 1997 wurde sie in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Der Rolling Stone nannte sie eine der größten Songwriterinnen aller Zeiten. Und Allmusic sagte, Joni Mitchell kann als die wichtigste und einflussreichste Ausnahmekünstlerin des späten 20. Jahrhunderts gelten. Und begonnen hat sie dann ihre Karriere zunächst einmal in Kanada und später dann ist sie in die USA gegangen. Einige ihrer Songs, wie zum Beispiel Urge for Going oder Chelsea Morning oder Both Sides Now oder eben auch The Circle Game, wurden von anderen KünstlerInnen sehr erfolgreich gecovert. Ihr 1971er Album Blue, um das es heute hier gehen soll, wird oft als eines der besten Alben aller Zeiten bezeichnet. Es wird in der Liste der 500 besten Alben aller Zeiten des Rolling Stone auf Platz 3 gelistet. Platz 1 hatten wir ja schon. Im Jahr 2000 wählte die New York Times Blue als eines der 25 Alben aus, die, Zitat, Wendepunkte und Höhepunkte in der Popmusik des 20. Jahrhunderts darstellen. Im Jahr 2017 listete NPR Blue auf Platz 1 der Liste der besten Alben von Frauen. Angefangen hat sie, wie gesagt, so mit Singer-Songwriter-Folk-Geschichten. Später hat sie dann ihre unverwechselbaren Gitarrenkompositionen harmonisch und rhythmisch komplexer aufgestellt. Sie verwob Jazz mit Rock'n'Roll, R&B, klassischer Musik und nicht-westlichen Rhythmen. In den späten 70er Jahren dann begann sie mit renommierten Jazzmusikern wie zum Beispiel Chaco Pastorius, Wayne Shorter, Herbie Hancock, auf den kommen wir in dieser Sendung noch zurück, Pat Metheny und Charles Mingus zusammengearbeitet, der sie übrigens bat, an seinem letzten Album mitzuarbeiten. Später wandte sie sich Pop und elektronischer Musik zu und engagierte sich für politischen Protest. Bei den 44. Annual Grammy Awards im Jahr 2002 wurde sie mit einem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Mitchell hat die meisten ihrer Alben selbst produziert und die meisten ihrer eigenen Albumcover entworfen. Als Kritikerin der Musikindustrie hörte sie dann auf zu touren und veröffentlichte 2007 ihr 17. und wohl auch letztes Album mit Originalsongs, sozusagen als Zeichen, dass sie das so wie es ist nicht mehr haben möchte. Ja, Blue ist das vierte Album der kanadischen Sängerin Joni Mitchell, das 1971 veröffentlicht wurde, also genauso wie das von Marvin Gaye. Es wurde vollständig von Mitchell geschrieben und produziert. Das Album handelt von verschiedenen Facetten von Beziehungen, von der Verliebtheit bis zur Unsicherheit. Das Album erreichte Platz 3 der UK Album Charts, Platz 9 der kanadischen RPM Album Charts und Platz 15 der Billboard 200. Heute wird Blue von MusikkritikerInnen allgemein als eines der großartigsten Alben aller Zeiten angesehen. Mitchells Songwriting, Arrangements und Stimme werden häufig in den höchsten Tönen gelobt. Und jetzt geht's schon wieder los, die nächste Bildungslücke. Denn das ist das zweite Album, was ich nicht kannte. Und ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, eines, mit dem ich wesentlich mehr Schwierigkeiten hatte, als mit dem ersten. Aber erstmal zu den Punkten, die ich großartig finde. Joni Mitchell ist ja bekannt für ihre unterschiedlichen Gitarrentunings. Das heißt also, sie stimmt ihre Gitarre immer mal wieder anders. Nicht wie das normalerweise ist, sondern so ganz bestimmte offene Stimmungen. Sie stimmt ihre Gitarren zum Beispiel in G-Dur, in F-Dur oder sonstige Geschichten. Also stimmt sich Akkorde zurecht und solche Geschichten. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches heutzutage. Damals schon eher. Heute machen das ganz viele Leute. Das finde ich allerdings sehr bemerkenswert und sehr schön. Das hört sich dann immer toll an, weil es hört sich irgendwie schöner und offener an, wenn so ein offenes Tuning, wie man das so schön nennt, also ein Akkord gestimmt wurde auf der Gitarre, das klingt dann einfach anders. Und so ist es dann natürlich auch auf diesem Album zu hören und das macht das schon sehr viel Spaß. Und auch das Klavier auf diesem Album gefällt mir sehr gut, das Arrangement gefällt mir sehr gut, wie sie es spielt, gefällt mir sehr gut. Und auch hier werden wieder Themen großartig verhandelt, das heißt, eigentlich wird ja nur ein Thema behandelt, nämlich das der Beziehung. Wir hatten das ja schon bei Transatlanticism von Death Cab for Cutie. In der letzten Sendung. Es wird auf diesem Album quasi der Lauf der Beziehung vom Verliebtsein bis zur Unsicherheit abgehandelt. Das alles ist natürlich ziemlich toll und auch dieses Album stammt, wie gesagt, ja aus dem Jahr 1971. Es gibt also ein paar Gemeinsamkeiten. Beide haben das produziert, beide haben das geschrieben, nur sind es natürlich ganz unterschiedliche Musikrichtungen. Denn dann enden die Gemeinsamkeiten an der Stelle natürlich auch schon wieder. Bei What's Going On geht's um die Gesellschaft als solches, bei Blue dann doch eher um Privates und das eine, um eine Beziehung eben oder um die Beziehung als solches. Und das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes und ich mag, wie Joni Mitchell sich dieses Themas annimmt. Und auch sie hat ja, wie schon gesagt, dieses Album selber produziert. Natürlich hat sie nicht das Geld gehabt, was Motown hatte, also was eben Marvin Gaye zur Verfügung stand. Und das hört man leider auch. Da übersteuert es hier ein bisschen und da ein bisschen. Das ist alles so ein bisschen rough, das ist alles teilweise edgy, das ist alles nicht so glatt und teuer wie bei Marvin Gaye, macht ja auch nichts. So ein bisschen Garagenproduktion kann ja schon ganz gut sein. Da gibt es ja etliche Bands, die wir auch gut finden hier in dieser Sendung immer mal wieder, die sowas gerne machen. Das feiern wir ja auch zum Teil durchaus. In diesem Fall ist das allerdings, und da kann sie selber auch gar nichts dafür, schwierig, für mich jedenfalls. Trotzdem passt es vielleicht auch zur Musik und natürlich ist das auch alles sehr viel karger instrumentiert als das, was bei What's Going On so passiert. Das ist auch alles gut und schön. Stimmlich erinnert mich das an einigen Stellen auf diesem Album durchaus an Kate Bush, wenn sie so mit Klavier und Gitarre unterwegs ist, weil es eben sehr auf diese drei Dinge fokussiert ist, dieses Album, auf Stimme, Klavier und Gitarre. Es ist also was ganz anderes als das, was Marvin Gaye gemacht hat. Hier haben wir es also mit einer Singer-Songwriterin zu tun und nicht mit einer epischen Produktion mit Tonnen von MusikerInnen. Und dadurch wirkt alles sehr viel intimer auf diesem Album, was dem Thema ja auch gut tut. Und dennoch ist mir das an einigen Stellen dann doch zu rough von der Produktion. Und da habe ich dann leider meine Schwierigkeiten damit. Man ist ja auch verwöhnt mittlerweile. Man muss das ja leider so sagen. Diesem Album hört man, zumindest was die Produktion angeht, das Jahr 1971 durchaus an. Und ich muss zugeben, dass das Album auch musikalisch auf mich nicht ganz so umarmend wirkt wie das vorherige. Wobei die natürlich auch nicht zu vergleichen sind. Dieses Album und das andere sind natürlich zwei Welten. Dennoch habe ich versucht, auf diesem Album die eine Melodie zu finden oder die Melodie zu finden in dem Lied, die mich festhält, die mich umarmt, die mich dazu bringt, diesen Song vielleicht nochmal zu hören. Und das ist mir noch nicht gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dennoch bin ich froh, dieses Album gehört zu haben, und ich bin sicher, wenn ich mir dieses Album erarbeite, werde ich es irgendwann auch zu schätzen wissen. Ich gebe ja so schnell nicht auf. Ihr wisst ja, ihr kennt mich ja, ich höre dann Alben ja durchaus mehrmals und gebe den Alben auch mehr als eine Chance. Oder mehr als mehrere Chancen, muss man ja sagen. Denn mehr als einmal habe ich es im Hinblick auf diese Sendung natürlich schon auch gehört. Trotzdem muss ich es mir noch ein paar Mal anhören, um es wirklich wertschätzen zu können. Wir kommen zu Stevie Wonder. Wir kommen zu Songs in the Key of Life. Kommen zu einem Herren, der auch noch lebt, zum Glück, der 1950 geboren wurde und ziemlich schnell ziemlich bekannt wurde als Sänger, Songwriter, Musiker und Musikproduzent. Er gilt als Pionier und einflussreicher Musiker, der eine Reihe von Genres, darunter Rhythm and Blues, Pop, Soul, Gospel, Funk und Jazz, prägte. Er veränderte den Einsatz von Synthesizern und anderen elektronischen Musikinstrumenten der 70er Jahre. Im Alter von 11 Jahren bereits unterschrieb er bei Motown, wo er den Namen Little Stevie Wonder erhielt. 1963 war die Single Fingertips die Nummer 1 in dem Billboard Hot 100. Da war er 13, was ihn zum jüngsten Künstler machte, der jemals die Charts anführte. Einer seiner Markenzeichen ist der Klang dieses Hohner Klavinett-Keyboards, das habt ihr auch alle schon mal gehört. Das macht ihn quasi aus. Und er ist der einzige Künstler, der die Auszeichnung Album of the Year mit 3 aufeinanderfolgenden Albumveröffentlichungen errang. Er ist mit über 100 Millionen verkauften Alben weltweit einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten. Er erhielt 25 Grammy Awards. Er wurde in die Rhythm and Blues Music Hall of Fame aufgenommen, in die Rock and Roll Hall of Fame, in die Songwriters Hall of Fame. Außerdem ist er für sein politisches Engagement bekannt. Songs in the Key of Life ist sage und schreibe das 18. Studioalbum von Stevie Wonder. Es wurde 1976 veröffentlicht. Da war der noch sehr jung. Ja. Das Doppelalbum wurde von vielen MusikjournalistInnen als Höhepunkt von Wonders sogenannter klassischer Periode angesehen. Es gibt ja immer so verschiedene Perioden von MusikerInnen. Ne? Bei Pink Floyd gibt es ja auch irgendwie die klassische und die progressive und die weiß ich nicht was alles. Und so ist das halt hier auch. Das Album kam mit Veröffentlichung auf Platz 1 der Billboard Pop Album Charts und war damit erst das 3. Album, was sowas geschafft hat. Also sprich, es kam sofort auf Platz 1 mit Veröffentlichung. In dem Moment, wo es veröffentlicht wurde, war es auf Platz 1. Das Album blieb dann auch 13 aufeinanderfolgende Wochen auf Platz 1 der Billboard 200 Charts. Es wird als Wonders Opus Magnum und als eines der größten Alben der Geschichte bezeichnet. Es hat Einfluss auf viele MusikerInnen ausgeübt. Tatsächlich haben einige namhafte Musiker es als das beste Album aller Zeiten bezeichnet. Es wird auf Platz 4 der Rolling Stone Liste der 500 größten Alben aller Zeiten gelistet. Im Jahre 2002 wurde es in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. Im Jahr 2005 wurde Songs in the Key of Life von der Library of Congress in das National Recording Registry aufgenommen. Wir sind also im Jahr 1976 angekommen, also 5 Jahre nach den beiden ersten Alben, die ich gerade schon vorgestellt habe. Und da klöppelt Stevie Wonder ein Meilenstein in der Musikgeschichte. Er war damals 26 Jahre und hatte zu dem Zeitpunkt schon 18 Alben veröffentlicht. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und so ist das dann eben mit den Genies. Die gibt's eben nicht nur in der Klassik. Zum Album selber. Erstmal haben wir es hier mit einer Ansammlung von MusikerInnen zu tun, die ihresgleichen sucht. Den jungen Greg Phillinganes, den wir später noch bei Eric Clapton hören sollen, bei Phil Collins hören sollen, bei so vielen anders, bei Michael Jackson hören sollen. Wir hören hier Michael Ciambello, ja, der mit Maniac von Flashdance, der in den 80er Jahren dann auch einen Single-Hit hatte. Wir hören George Benson, wir hören Herbie Hancock und noch so viele mehr. Und was hier an Funk, Progressive Soul, R&B, Pop und Jazz präsentiert wird, das ist schon ziemlich großartig. Was die Produktion angeht, da kommt dieses Album nicht ganz an Marvin Gaye ran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten aber schon. Es handelt sich um nichts Geringeres als um ein Doppelalbum. Und das mit Recht, denn Füllmaterial sucht man auf diesem Album komplett vergebens. Da ist ein toller Song nach dem nächsten drauf. Und sogar Hits finden sich auf diesem Album, nämlich Sir Duke, natürlich eine Hommage an Duke Ellington, der im selben Jahr starb, als das Album aufgenommen wurde, und Isn't She Lovely. Und das ist ja schon mal gut, weil das erleichtert einen den Einstieg in solche Alben ja immer, ne? Wenn man so ein paar Songs kennt, ist das ja schon immer ganz schön. Denn, ihr ahnt es schon, auch dieses Album kannte ich nur zum Teil, nämlich die Hits, die man kennt, also die Songs, die man kennt, die kannte ich. Das Album an sich kannte ich natürlich wieder nicht. Nun, diese ganze Ansammlung von Musikern und von weiß ich nicht was noch allem, da ist es natürlich auch kein Wunder, dass das insgesamt 2 Jahre gedauert hat, bis das Ganze mal fertig wurde. Und auch hier hat der Meister alles selbst geschrieben und produziert. Und es ist ein Album, was ganze Generationen von MusikerInnen beeinflusst hat und immer noch beeinflusst. Hört euch mal Pastime Paradise an. Das reicht schon, um zu wissen, was ich meine. Ohne dieses Album hätte der Hip-Hop wahrscheinlich 50% der Samples weniger, die es so benutzt. Und überhaupt, man muss es sagen, dieser Groove, diese Melodien, diese Arrangements, wirklich wow. Bei diesem Album muss man schon mitwippen, muss man schon ehrlich sagen. Und es ist einer dieser musikalischen Dinge der 70er, die ich mag. Und das ist ja nicht bei allen Dingen der 70er so. Die Leute, die uns ein bisschen länger zuhören, wissen ja, dass ich mit den 70ern nicht ganz so fein bin. Hier hingegen, hier stimmt alles. Diese Songs könnten auch schon wieder heute komponiert worden sein. Das würde niemand wundern, so modern ist das alles. Und einer der Helden schlechthin ist er natürlich auch und das völlig zu Recht. Dieses Album macht im Übrigen auch einen Heidenspaß, einfach nur gute Laune. Und ganz ehrlich, wenn man das so hört, will man eigentlich seine Wohnung neu tapezieren, mit bunten Tapeten, Afrikola trinken, Schlaghosen anziehen und zu enge Hemden mit zu großen Krägen anziehen. Ja gut, okay, das vielleicht dann doch lieber nicht. Also man soll ja nicht übertreiben. Aber was ich damit sagen will, ist, der Musik kann man frönen und das sollte man auch. Und die macht Spaß und die ist großartig. Und man wundert sich bei diesem Album an allen Ecken und Kanten wirklich. Man kommt aus dem Staunen überhaupt nicht raus bei diesem Album. Das ist ein Album, wo ich wirklich das ein oder andere Mal wirklich mit großen Augen da gesessen habe. Man bekommt hier ein Doppelalbum plus einer EP, die dem Album ja auch noch beilag und beiliegt, wenn man es auf Vinyl kauft, was keinen einzigen Füllsong hat. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Da ist wirklich ein Song besser als der andere. Die MusikerInnen sind fantastisch, die Produktion ist gut, der Sänger ist sowieso grandios und die Kompositionen und Arrangements sind überragend. Und auch hier war ich sofort begeistert, denn außer ein paar Liedern und Melodien kannte ich das Album natürlich schon wieder nicht, habe ich ja schon gesagt, zumindest nicht in Gänze und als solches, also auch hier eine weitere Bildungslücke geschlossen. Ja, und ganz besonders große Augen habe ich tatsächlich bei Pastime Paradise gemacht, weil ich kenne das Lied zwar, aber nicht von Stevie Wonder. Ich wusste nicht, dass das von dem ist, in der Form. Also ich kenne die Melodie, ich weiß, dass das ganz viele Leute gecovert haben, dass das in ganz vielen Songs drin ist, aber das ist mir völlig neu gewesen. Also ein wirklich grandioses Album, was echt Spaß macht und was gute Laune macht, sollte man wirklich mal probieren. Gerade in diesen Zeiten vielleicht genau das Richtige. Eskapismus schadet nicht immer. Eskapismus ist manchmal wirklich gut. Und in diesem Fall ist richtig guter Eskapismus. Also da braucht man sich auch nicht, da braucht man sich auch keine Vorwürfe machen. Also ein wirklich grandioses Album. Stevie Wonder und Songs in the Key of Life. Ja, was soll man sagen? Geht hin und höret diese 3 Alben. Wirklich, denn sie sind gut. Und wenn ich einen Liebling küren sollte, so wäre es dann doch What's Going On von Marvin Gaye, gefolgt ganz knapp aber von Songs in the Key of Life von Stevie Wonder und schließlich Blue von Johnny Mitchell. Und ganz ehrlich, als wir die Alben in die Liste geschrieben haben, hätte ich mit dieser Reihenfolge nicht wirklich gerechnet. Und das ist doch auch spannend. Das ist doch auch schön, wenn man sich selber so überrascht und überrascht wird. Eine der tollen Dinge an Musik. Und wir sind bei Verkostet angekommen. Und wir sind bei einem Wein angekommen, den ich nicht aussprechen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Vinos Vatuje heißt der Winzer, die Winzerei. Pago de Valdoneche Mencia aus dem Jahr 2019. Ob das alles richtig ausgesprochen ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich bin des Spanischen leider nicht mächtig, es tut mir sehr leid. Dieser Wein lag in sehr großen Holzfässern und Stahl, nicht im Barrique, also Barrique sind ja kleine Holzfässer und in diesem Fall lag der aber nicht in kleinen Holzfässern, sondern in einem oder in ganz großen Holzfässern und in Stahltanks. Es wurden für diesen Wein 50 Jahre alte Reben genutzt. Das Weingut liegt in Galizien und die Mencia-Rebe ist in dieser Region auch die Hauptrebsorte. Vinos Valtuje wurde im Jahr 1999 gegründet und wird auch immer noch von der Familie geleitet. Und dann ist das Ganze auch noch Bio und natürlich Handlese, wie das so bei so vielen ist heutzutage, zum Glück. Das wird dann nochmal im Keller nachsortiert und zum Teil entrappt, zum Teil nicht entrappt, also unentrappt und spontan im Edelstahl vergoren. Also Spontanvergärung dann auch noch. Ich habe, wie gesagt, heute den 2019er Pago de Valdoneje Mencia verkostet. Nochmal, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Der eine extrem dunkle Farbe hat und das liegt wohl auch an der Rebe, habe ich mir sagen lassen, in der sehr, sehr kurzfristigen Vorbereitung auf das Ganze hier. Der Wein war übrigens schon länger offen, deswegen konnte ich auch das Ganze, musste jetzt heute auch über die Bühne gehen. Das ist sonst, Wein hält ja auch nicht ewig, ne? Und ich mache den Wein ja immer gerne ein bisschen vorher auf, damit der so ein bisschen Luft bekommt. Und auch dieses hier ist mal wieder kein Bernstein, so leid es mir tut. Wir haben es hier mit einem wirklich dunklen Wein zu tun, muss man schon ehrlich sagen. Und wenn man dem ein bisschen Luft gibt, dann wird der wirklich gut. Das muss man schon ehrlich sagen. Als ich den geöffnet habe, dachte ich, oh Gott. Oh, wenn das mal was für dich ist, da bin ich mir noch nicht so sicher. Und dann habe ich den probiert am ersten Tag, also war am Donnerstag und dachte, also man muss dazu sagen, Donnerstag probiert und Tag der Aufnahme ist Sonnabend. Also heute Sonnabend nehme ich auf, in diesem Fall ich alleine. Normalerweise sind wir ja zu zweit, erfreulicherweise. Und als ich den am Donnerstag öffnete, also vorgestern, genau, da dachte ich, au wei, das wird anstrengend, wenn das mal gut geht. Jetzt muss ich sagen, das hat ihm gut getan, dieses Öffnen. Und ich habe den jetzt hier auch schon wieder ein paar Stunden stehen. Sehr würzig, dabei sehr marmeladig, sehr viel Erdbeere, sehr viel reife Früchte, aber auch ein bisschen salzig. Der braucht Zeit. Also da muss man schon ein bisschen sich Mühe geben, den so ein bisschen auseinander zu klabüstern. Sehr dunkle Kirsche. Das Würzige, da kommt auch ein bisschen Holz mit rüber, obwohl der ja gar nicht so in dem Barrique gelegen hat, aber wahrscheinlich durch das nicht entrappte. Manchmal spielt der Kopf ja auch einen Streich. Also diese Würzigkeit verbindet mein Kopf halt dann im Moment mit so Holzwürze. Leichter Rauch. Wir sind ja heute unter uns, da kann ich ja ruhig sagen, Rauch, ne? Sagt ja keiner was gegen heute. Riecht so ein bisschen wie so eingekochte Geschichten auch. Wie heißt denn das noch? Fliederbeeren, genau. Sehr schön. Und diese Würze und diese Frucht, die spielen sehr schön miteinander. Mal probieren. Ja, wie man jetzt auf Spanisch Prost sagt, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Wenn Frau Eichler nicht da ist, dann ist wirklich, also das ist auch immer ein Elend. Wie sagt man denn auf Spanisch Prost? Wahrscheinlich auch irgendwas mit S, ne? Ja. Seien Sie live dabei, wie Herr Martinsen. Ja. Also, Salute. Irgendwie so. Ja, also traditionsgemäß werde ich euch dann sozusagen, imaginär werde ich euch hier zuprosten. Hier ist ja keiner da, mit dem ich das sonst machen kann. Also, Salute. Also sind schon ein bisschen mehr Tannine drin als im letzten. Die Würze kommt auch im Mund klar zur Geltung. Aber auch die Frucht, auch dieses Eingekochte wieder und dieses Marmeladige und dieses Erdbeerige und Kirschige, was wirklich auch im Mund, jetzt auch im Nachhall, wirklich wunderbar miteinander spielt. Der ist ein bisschen adstringierend, so am Anfang, so trockener werdend. Aber es ist sehr, sehr schön, wie diese Frucht die im Mund, finde ich so jetzt auch im Nachklang, noch ein ganz bisschen stärker ausgeprägt ist als in der Nase, wo ich dann auch noch so ein paar hellere Früchte habe. So ein bisschen Mandarine vielleicht und so. Und wie das mit dieser Würzigkeit spielt, das ist ganz was Eigenes und Besonderes und gefällt mir sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Wein für mich kaufen würde, weil der schon sehr, also geht schon in eine Richtung, die nicht ganz so mein Ballpark ist. Aber der Wein ist gut. Ja, der ist gut, der ist lecker. Der ist wirklich lecker, der ist dichter als der in der letzten Woche. Der ist trockener, also trockener im Sinne von adstringierender. Nicht so viel Säure wie der in der letzten Woche. Wie der, wie hieß der nochmal? Space Invaders oder irgendwie so. Der in der letzten Woche, dieser Invaders, Space Invaders, ich weiß gar nicht, hat mir besser geschmeckt oder noch besser geschmeckt. Der hat ja von mir auch 5 Punkte bekommen. Dieser Wein hier, den ich wirklich mag und erstaunlich mag, also ich hätte nicht gedacht, dass ich den mag, dass ich den so mag. Ich war eher so ein bisschen skeptisch und er hat mich auch erst meiner Skepsis bestätigt. Muss ich sagen, sehr, sehr lecker und deswegen bekommt er von mir 4 Punkte. Also den Pago de Valdonneche Mencia aus dem Jahr 2019 von Vinus Valtuje habe ich verkostet und es gab 4 Punkte dafür von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Welche Musik wir nächstes Mal haben, wissen wir noch nicht. Es wird sicherlich was Aktuelles sein, denn so langsam nimmt die Musikindustrie wieder Fahrt auf. Das heißt, ab nächster Woche werden wir dann auch wieder aktuelle Alben besprechen können. Ein Wein haben wir aber auf jeden Fall und der steht auch schon fest. Und zwar ist es der Quinta da Ferradosa und in dem Fall ist es der Ferradosa Unoaked Touriga aus dem Jahr 2017. Also mal wieder ein bisschen was Älteres. Man darf gespannt sein, ihr dürft gespannt sein, das nächste Mal dann mit großer Wahrscheinlichkeit, mit höchster Wahrscheinlichkeit auch wieder zu zweit. Bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich wieder zu zweit. Tschüss!